Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und heute wieder mit dabei the Master himself, Dirk Schwitzke.
Ich grüße dich, Andreas. Hallo.
Hallo. Ja, schön, dass du wieder da bist und schön, dass es dir entsprechend besser geht. Sonst würdest du ja hier nicht bei dem Podcast dabei sein.
Ja, wie? Wenn ich mit dir kommunizieren kann, immer.
Ach Gott, süß. Ich hoffe, du hast in den letzten drei Wochen trotzdem die Aktien- oder Finanzmärkte so ein bisschen peripher zumindest verfolgt, solange es dir möglich war.
Von Strand und Sonnenterrasse aus geht das immer am besten.
Achso, du warst sozusagen eher in so einem Pflegeheim, anstatt halt wirklich krank
zu Hause. Nicht von dir auf andere schließen.
Achso, na gut. Dann gucken wir mal, ob wir von uns zumindest mal auf die Märkte schließen können. Da war es ja doch einiges passiert in den letzten Wochen, die letzten zwei oder drei Ausgaben, glaube ich, musste ich ja sogar alleine hier machen.
Aber hervorragend gemacht.
Oh Gott, ist ja süß. Nee, aber ich soll dir auch ganz, ganz viele sollte dir ganz viele Genesungsgrüße noch ausrichten. Also es haben wirklich sehr viele Zuschriften an mich erreicht, die wirklich alle die gleichen Inhalte hatten. Ja. Liebe Grüße, alles Gute und ja.
Ich habe mich immer daran erinnert, an meine Kindheit, als meine Mama mir im Winter immer sagte, Kind, zieh dich warm an, sonst kriegst du Lungenentzündung. Und jetzt wusste ich auch, warum sie mich vor einer Lungenentzündung gewarnt hat.
Ja, sehr schön, okay. Na dann, aber jetzt ist ja zumindest mal die Tendenz wettertechnisch dahingehend besser, dass die Wahrscheinlichkeit einer Lungenentzündung ja proportional mit den Sonnenschein abnimmt.
Genesungsfreundliches Frühlingswetter, ja.
So sieht's aus, genau. Also hier in Hamburg zumindest. Die letzten Tage, da konnte man ja nicht meckern. Schönes Wetter auch derzeit an den Aktienmärkten, oder? Wenn man so ein bisschen guckt. Also wir hatten ja einige Ereignisse. Berichtssaison jetzt in den USA gerade auf Hochtouren, Fettsitzung, die ja eine kleine Überraschung parat hatte. Wie ist so deine allgemeine Einschätzung? Wie siehst du momentan die Situation?
Die Frage ist, war das jetzt schon die Korrektur, die wir nach dem viermonatigen Bullenmarkt brauchten oder kommt da noch was? Mhm. So, was wird jetzt mit der Makrolage ist, von den Notenbanken her habe ich den Eindruck, dass Jerome Powell die Märkte ja eher beruhigen möchte und eher ein bisschen in Sicherheit wiegen möchte. Hat ja auch gesagt, er sehe keine Stagflation, beziehungsweise hat den schönen Wortwitz gemacht, I don't see a stag on the flation. Und von daher gibt es einiges, was darauf hindeuten könnte, dass jetzt diese kleine Korrektur, die wir hatten an den Märkten, da schon uns wieder einen gesunden Boden unter den Füßen gegeben hat. Die Reaktionen auf die Big Tech Earnings waren ja insgesamt auch alle relativ verhalten, bei Alphabet sogar sehr positiv. Also da gab es nicht diese Reaktion, die man früher immer hatte, wenn in einem Bullenmarkt dann wahnsinnig hohe Erwartungen und Flüsterschätzungen eingepreist waren und nach eigentlich guten Earnings dann ein Absturz kam, sondern man hat so den Eindruck, dass die Märkte mit den jetzigen Kursniveaus auch bei den Big-Tech-Werten gut leben können. Wie ist so dein Eindruck?
Ja, also ich muss auch sagen, die letzte FED-Sitzung fand ich, also du hast ja gerade schon den Einsatz da zitiert, war sowieso ganz interessant. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, Jerome Powell war ganz gut drauf. Also insgesamt hat er ganz klare Worte, auch ungewöhnlich klare Worte, zum Beispiel bei dem Thema Zinsanhebung gefunden. Also das habe ich in dieser Form so auch sehr selten erlebt, dass er eben wirklich ganz klar gesagt hat, die US-Fed sieht halt momentan keinerlei Anlass, überhaupt darüber nachzudenken, die Zinsen anzuheben, wenn das aktuelle Umfeld so bleibt, wie es ist. Klar, man kann nicht in die Zukunft gucken, aber das ist halt überhaupt kein Diskussionsthema. Das fand ich schon sehr klar. Ansonsten eigentlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich das Inflationsumfeld, darüber haben wir in diesem Podcast auch des Öfteren schon gesprochen, kein leichtes ist. Ne? Also wir haben immer wieder die Thematik fester US-Arbeitsmarkt, dann Energieträgerpreise, dann natürlich Mieten und dergleichen, Immobilienmarktsituationen in den USA, die alle halt inflationsfördernd oder dämpfend wirken können, je nachdem, wie natürlich die Preisentwicklung ist. Und er hat eben darauf hingewiesen, dass genau diese Faktoren eben sehr schwer einzuschätzen sind. Das heißt, mit den Zinssenkungen, die eben die Marktteilnehmer zum Jahresanfang noch massivst angenommen haben, da hat er halt sehr zurückhaltend eher agiert und gesagt, okay, ja, man kann sich vorstellen, Zinssenkungen in diesem Jahr eventuell, vielleicht zum Jahresende. Also ich denke, dass wir zumindest mal 2 Zinssenkungen sehen, ab September und dann im Dezember vielleicht nochmal eine. Und was aber auch ganz spannend war, ist, dass sie das Quantitative Tightening Programm, also die Fed hatte ja in den, oder die amerikanische Notenbank hatte ja in den Jahren 2007, 2008 bis zum, was war das, 2021, 2022 rein, ja wirklich Billionen an US-Dollar Staatsanleihen gekauft. Also ne, dieses Quantitative Easing war ja unter anderem dadurch gekennzeichnet, Nullzins und Anleihekäufe eben entsprechend zu tätigen, wobei man dann immer am kurzen und am langen Ende jeweils die entsprechenden Chargen gekauft hat. Und was man jetzt eben seit einiger Zeit macht, ist, dass man natürlich diese riesig große Bilanz, die da aufgelaufen ist, dann natürlich wieder versucht abzubauen. Das kann man halt nur machen, indem man die Anleihen wieder verkauft. Und das drückt natürlich auf den Anleihenmarkt beziehungsweise entzieht den Kapitalmärkten insgesamt oder den Finanzmärkten insgesamt Liquidität. Ist ja klar, wenn Anleihen verkauft werden, andere kaufen die, ist Liquidität im Endeffekt weg. Und da gab es am Mittwoch tatsächlich auch eine Aussage, die ganz spannend war, dass man eben die Verkäufe, die man also aktuell getätigt hat, in Höhe von 60 Milliarden auf 25 Milliarden runterschrauben will. Und das bedeutet, ja, man baut zwar noch ab, aber nicht mehr in diesem harten Tempo, wie man zuletzt gesehen hat. Da gab es ja auch einige Kritiker, Ray Dalio zum Beispiel von Bridgewater, die halt ganz klar darauf hingewiesen haben, dass das auch eine sehr, ja, sag ich mal, gefährliche Situation für viel kleinere und mittelgroße Banken sein könnte, dass eben dieser Sog oder dieser Liquiditätsentzug aus dem Finanzmarkt heraus eben dann gerade im Cash-Bereich für einige Banken sehr kritisch sein könnte. Und demzufolge war da so ein bisschen auch die Erleichterungsrallye zu sehen. Also ich sehe ja, also gerade was die Notenbank angeht, glaube ich auch, dass wir jetzt zumindest mal ein Bild haben, wo eben der Fokus eher auf die makroökonomische Datenlage zurückgeht, weil man eben natürlich auch wieder gesagt hat, guckt euch die Fakten an, wir gucken uns die genauso an und werden danach agieren. Das heißt, hat man heute auch wieder gesehen mit den ersten neu geschaffenen Stellen. Da kam so ein bisschen Hoffnung an den Märkten, Aktienmärkte, US-Börse ging rauf. Dann gab es den ISM-Index und der fiel besser aus, als man eben erwartet hat, mit 51,6, glaube ich, und 50,9 nur erwartet. Daraufhin ging die Börse wieder zurück, weil sie ja Panik hatte, dass die Konjunktur zu gut läuft. Also man merkt schon, die Nervosität ist einfach momentan da und wird aber, glaube ich, ein Stück weit auch von den Tech-Werten natürlich auch gestützt. Also wir haben ja Apple gestern gesehen, aber wir reden ja da in Teil 2 auch gleich nochmal über einen ganzen Haufen. Aber insgesamt glaube ich auch ganz, ganz spannend. Wir sehen also immer dieses Wechselspiel mikroökonomische Datenlage, makroökonomische Datenlage. Und ich glaube, das wird uns tatsächlich auch erstmal halten bleiben. Gucken wir mal auf die EZB. Das ist nämlich auch ganz spannend. Meine These, EZB wird zum First Mover in diesem Jahr. Schließt du dich dem an? Wenn ja, wann denkst du, kommt die erste Zinssenkung? Wenn nein, warum denkst du, dass das nicht so ist?
Das erste scheint, deine erste Aussage ist ja mittlerweile schon ein bisschen Common Sense in der Community. Also von daher würde ich da nicht gegenhalten. Ich gehe davon aus, dass die EZB schon, ich sag mal, im Laufe des Sommers mit den Zinssenkungen anfängt. Das ist im Moment das, was auch hier der Markt so einschätzt. Man kann das natürlich negativ interpretieren und sagen, die EZB, wenn die EZB im Sommer senkt, senkt sie, weil sie senken muss, weil die Wirtschaft in der Eurozone eben nicht so stark und nicht so robust ist wie in den USA. Aber es besteht auch auf der anderen Seite auch eine realistische Hoffnung, dass sich bis dahin abzeichnet, dass die Inflation vielleicht auch weiter zurückkommt. Und also Quintessenz, ja, ich glaube auch, dass die allgemeine Markteinschätzung, dass die EZB vor der Fed anfangen wird zu senken, jetzt eintreten wird.
Also ich glaube sogar, ich schließe mich auch an. Natürlich, klar, Juni sehe ich also durchaus als durchaus möglichen Zeitraum. Ich sehe es sogar anders. Ich glaube, wir haben ja jetzt letztens die Bruttoinlandsproduktzahlen für Deutschland gesehen, die ja mit 0,2% jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei sind, aber immerhin zumindest mal im Plus sind. Ich glaube halt, dass die EZB das natürlich auch sieht, dass sozusagen jetzt eine Stabilisierung stattgefunden hat in vielen Ländern in der EWU und dass man jetzt dadurch natürlich durch diese Signalwirkung vielleicht sogar schon im Juni sozusagen erhoffen kann, dass man da so einen Kick reinbringt, also so eine Dynamik bei der Konjunkturentwicklung, weil man darf auch nicht vergessen, Die Notenbanker sind ja nicht per se immer nur die Feuerwehrleute, die dann anrücken, wenn die Häuser schon in Flammen stehen, sondern die sind auch schon prophylaktisch teilweise unterwegs. Ne? Also wenn man eben sieht, dass zum Beispiel eben Inflation rückläufig ist, wir sind also bei 2,2%, wir haben eben langsame, also zumindest mal die Tal so langsam durchschritten und man sieht, dass in einigen Ländern vielleicht so ein bisschen der Silberstreif am Horizont ist, dann kann es natürlich sein, dass man einfach sagt, komm, wir schieben die ganze Kiste nochmal richtig an und fangen mal an vielleicht mit vielleicht auch nur 10 Basispunkten oder 25, einfach um dem Markt zu suggerieren und zu zeigen, wir fangen jetzt an, sozusagen die Zinsen wieder zu senken, dadurch kann man den Konsum wieder ankurbeln, dadurch können die Unternehmen auch wieder im Endeffekt mit diesem neuen Zinszyklus anders umgehen. Und das finde ich halt als Theorie ganz spannend, ob das natürlich so wird, klar, das muss sich zeigen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich schon für Juni, was ja jetzt nicht mehr allzu lange weg ist, damit rechnen würde, dass wir die erste Zinssenkung in der EU sehen. Also
würde ich nicht gegenwetten.
Sehr schön, dann sind wir ja beide sozusagen gleicher Meinung und können dann auch gleich zum nächsten Thema gehen, was ich auch mega, mega spannend bin und da bin ich auf deine Meinung natürlich auch schon ganz gebannt und warte. Ja, wir haben jetzt ja eigentlich auch schon des Öfteren mal, also wir hatten ja sogar Schweinezyklus als Buzzword auch schon mal mit dir drin.
Und Superzyklus.
Und Superzyklus, genau. Also beides passt momentan natürlich auf die Halbleiterwerte, die sich halt im KI-Sektor tummeln. Und was man aber so ein bisschen gesehen hat, es gab zwei Unternehmen, wobei ein Unternehmen will ich mal hervorheben, darüber reden wir aber auch gleich in Teil 2 natürlich nochmal, AMD, die halt mit Zahlen rauskamen und wie gesagt, wir gehen da in Teil 2 gleich nochmal dezidiert drauf ein, aber ich will jetzt mal insgesamt den ganzen Sektor mal sehen. Man hat schon gesehen, dass tatsächlich, ich glaube, der Schweinezyklus tatsächlich da sich zeigt. Also AMD hat so ein bisschen rumgejammert oder beziehungsweise nicht die, sondern die Analysten haben eher rumgejammert, dass eben die KI-Technologie eben im Halbleiterbereich von AMD nicht so stark mehr läuft, wie man es eben erwartet hat. Siehst du denn tatsächlich die Gefahr, dass wir jetzt hier am Ende des Schweinezykluses im Halbleitersektor sind oder ist das verfrüht zu sagen, das zu sagen?
Wer bin ich, dass ich richte? Also, weil ich das sehen kann. Naja, also AMD ist insofern vielleicht ein kleiner Sonderfall, weil die ohnehin schon noch mehr als in die Nvidia eigentlich sehr ambitioniert bepreist waren. Also vom Kurs-Gewinn-Verhältnis waren die schon relativ teuer, sind nach wie vor teuer. Von daher war da am ehesten Rücksetzerpotenzial drin. Ich würde nach wie vor so ein bisschen differenzieren zwischen denen, Playern, die die State-of-the-Art, High-End Hardware produzieren, also die Nvidias und als Verfolger auch die AMD und die Masse der Halbleiterhersteller. Man sieht ja schon, dass das jetzt ein bisschen ein Stockpickers-Markt ist oder dass sich ja sehr viele unterschiedliche Phänomene zeigen. Qualcomm zum Beispiel hat ja jetzt diese Woche sehr positiv berichtet, beziehungsweise die Zahlen wurden sehr positiv vom Markt aufgenommen. AMD das Gegenteil, wie gesagt, weil die auch schon relativ hoch gepreist waren. Ich würde hier schon zumindest einmal die High-End Unternehmen wie Nvidia, AMD und vielleicht auch Broadcom auf der einen Seite ein bisschen trennen von dem Rest von der Masse der Halbleiterhersteller und man sieht dann auf der anderen Seite solche klassischen Problemfälle wie eine Intel zum Beispiel, die hier den Turnaround trotz eines sendungsbewussten CEOs, Pat Gelsinger, nicht so richtig zu schaffen scheint, obwohl sie auch hier in Deutschland investiert, mit großen Subventionen von unserer Bundesregierung, aber ich glaube, man kann das nicht so mit Ja und Nein, die Frage nach einem Schweinezyklus nicht so mit Ja und Nein beantworten. Wir nähern uns sicherlich der Stelle, wo der Nachfrageüberhang im Halbleiterbereich weniger stark oder vielleicht auch bald ganz verschwunden ist, verglichen mit dem, was wir vor einem Jahr gesehen haben. Und es kann, und ich gehe auch davon aus, dass irgendwann auch der Hype um die Nvidia nicht mehr da sein wird, aber ob das jetzt schon bei den im aktuellen Umfeld der Fall sein wird, da bin ich jetzt nicht so sicher. Also das ist ein bisschen Stockpicker, Marc.
Genau, also vielleicht hake ich da auch noch mal ein bisschen ein. Ich habe ja nicht ganz ohne Hintergrund natürlich diesen Titel oder beziehungsweise die Frage jetzt so gestellt, weil was mir halt auch aufgefallen ist, gerade in den letzten Monaten kann man sagen oder Wochen auch gerade mit der Berichtssaison, dass immer mehr Unternehmen, die eigentlich so ein bisschen aus der klassischen Halbleiterwelt, also sprich DRAM und eben Desktop-PC, Halbleiter und so weiter Herstellung kommen, dass die in den Bereich eben dieser Bandbreite gehen, wo eben KI-Chips produziert werden. Also ob es eine SK Hynix ist, ob es eine Samsung Electronics ist, ob es eine Intel, hast du bereits auch angesprochen, genau, die produzieren jetzt ja auch, also neue Werke in den USA und in Europa, die dezidiert darauf abzielen, eben KI-fähige Chips herzustellen. Wir haben Texas Instruments gesehen, die dadurch ja, glaube ich, nach den Quartals dann auch ganz gut performt haben, dass man eben gesagt hat, man geht in dieses Segment rein. Man hat Micron Technology gesehen, die richtig Geld in die Hand nehmen, um in den USA neue Werke zu bauen und so weiter und so fort. Also es sind immer mehr Unternehmen, die einfach aus diesen alten Segmenten, sage ich mal, kommen und zugunsten eben der KI-Technologie umsatteln. Und da habe ich so ein bisschen, also wie gesagt, Obacht gehabt, als oder zumindest mal Vorsicht walten lassen, als ich eben die Zahlen von AMD gesehen hatte, weil ich so dachte, okay, könnte eventuell tatsächlich schon so ein bisschen erste Anzeichen sein, dass natürlich viele Produzenten einfach sagen, hey, Moment mal, warum soll ich denn da so einen hochpreisigen Chip zum Beispiel nehmen? Es reicht ja auch dann, wenn ich auf andere, wie zum Beispiel von eben den Südkoreanern Samsung Electronics oder SK Hynix zurückgreife. Und ja, ich bin gespannt. Also ich glaube auch, also klar, es wird sicherlich sehr ambivalent bleiben, da hast du vollkommen recht. Nvidia hat eine andere Marktpositionierung als eine AMD und eben die anderen Hersteller, die ich gerade aufgezählt habe. Aber ich glaube, dass man hier wirklich, auch das ist sehr gut von dir auch formuliert gewesen, dass man hier wirklich ganz klar selektiv und eben ein Stockpicking betreiben muss. Also man kann hier wirklich nicht mehr in Gänze sagen, selbst bei den Großen, also bei den Unternehmen, die ja in den letzten Wochen überproportional gut performt haben, also wie eine AMD und Nvidia, würde ich auch, glaube ich, eine harte Trennung ziehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich noch in dem Sektor investieren wollen würde, dann eher auf eine Nvidia als auf eine AMD.
Sehe ich genauso. Zumal die AMD auch nach wie vor noch teurer ist als die Nvidia, nach den PI-Maßstäben.
Genau. Mensch, damit sind wir ja schon Teil 1 durch, durchgeflogen gerade und kommen gleich zu Teil 2. Da gehen wir auf einige Unternehmen aus.
Fließender Übergang.
Super, oder? So muss es sein. Da gucken wir uns natürlich gleich mal ein paar Unternehmen an, die in der letzten Woche gemeldet haben und die natürlich auch gleichzeitig mit bei uns hier bei den Kunden von der Comdirect extrem stark gehandelt wurden. Das hat sich auch teilweise natürlich überschnitten, aber ihr könnt gespannt sein. Das wird lohnenswert. Bis gleich.
Bis gleich. Hallo zurück zum Teil 2 unseres heutigen Podcasts mit Andreas Lipko und meiner Wenigkeit Dirk Schwitzke. Wir sind bei den Top-Aktien unserer Kunden. Was ist von unseren Kunden stark gehandelt worden? Da haben wir zum einen die Super Microcomputer, einen Wert, den wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben in den letzten Monaten. Was kann man dazu jetzt sagen?
Ja, zumindest mal, dass diese ja bereits vor, glaube ich, 3 oder 4 Wochen ihre Quartals- oder beziehungsweise bei der Bekanntgabe zu den Quartalszahldatum, sprich den 30.04., da hatten die Marktteilnehmer eigentlich schon damit gerechnet, dass man so einen kleinen Goodie gibt oder ein kleines Goodie gibt und einen Vorausschau, einen reinen Spicker oder beziehungsweise eine Preview da eben publiziert. Aber das ist ausgeblieben und daraufhin sind die Aktien schon mal um 20% eingebrochen, konnten sich danach wieder relativ gut erholen, wenn man gedacht hat, okay, wer weiß, vielleicht hat der Markt ein bisschen übertrieben. Dann kamen die Zahlen am 30. und die Aktien sind nochmal um 15%, beziehungsweise dann von dem Niveau erneut um 15% eingebrochen, weil die Zahlen eben doch so einige, na, wie soll man sagen, trübe Stellen hatten. Und insgesamt kann man aber den Zahlensatz, den man da gesehen hat, durchaus als respektabel bezeichnen. Also das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024, da hat also das Unternehmen Supermicrocomputer $6.65 erzielt. Hier hatte man im Vorfeld mit $5.80 gerechnet. Also da kann man sagen, ordentliches Ergebnis, vor allen Dingen, wenn man halt sieht, dass man im Vorjahreszeitraum noch bei $1.63 lag. Also eine gute Vervierfachung des Gewinns pro Aktie, das ist also schon super ordentlich. Dann hatte man im Endeffekt den Umsatz auch publiziert und hatte mit $385 Milliarden zwar eine knappe Verdreifachung im Vorjahreszeitraum zu $1.28 Milliarden erreicht, aber das Problem war, dass hier eben die Analysten mit knapp 4 Milliarden, sprich 3.99 Milliarden gerechnet haben. Also man hat hier 140 Millionen US-Dollar verfehlt. Hört sich jetzt nicht viel an, aber auch hier, gerade in Bezug auf den ersten Teil, wo wir uns ja schon mal so ein bisschen auch über die Frage Schweinezyklus, ja, nein, weiß nicht unterhalten haben, muss man eben sehen, dass hier genau das Problem dabei drinne liegt, dass eben so eine kleine erste Stagnation oder Abkühlung schon ein Indiz dafür sein könnte, dass man eventuell als Analyst natürlich davon ausgeht und sagt, oh, okay, Vorsicht an der Bahnsteinkante. Es könnte sein, dass das der erste oder das erste Quartal ist, wo es eben der zukünftig nicht mehr so rosig läuft. Also das muss man so ein bisschen sehen. Wobei ich auch mal sagen muss, Supermicrocomputer, die kann man nicht vergleichen mit einer Nvidia oder einer AMD. Das auch mal wieder, lese ich sehr, sehr häufig bei vielen Publikationen, dass die immer alle in einen Topf werfen. Das ist aber nicht der Fall. Also Supermicrocomputer ist ein Spezialist, der eben sich darauf fokussiert, Server zusammenzubauen. Also die stellen Servergehäuse, ja, Kühler, Lüfter, verwenden natürlich dann auch entsprechende Speicherchips und so ein Kram. Also die sind sehr klar fokussiert darauf, eben diese Server zu bauen für eben Serverfarmen, also für Cloud-basierte Anwendungen, für den KI-Bereich auch jetzt natürlich. Und die leben sozusagen davon, dass eben die Unternehmen zu Supermicrocomputer hingehen, sagen, hey, hier, wir wollen ein Servercenter haben oder eine Cloud-Infrastruktur, baut uns die mal auf. Und dann machen die das und haben im Endeffekt das als Aufgabe. Also so muss man das Ganze sehen. Die sind also jetzt keine klassischen Halbleiterunternehmen wie jetzt eine Nvidia oder eine AMD oder halt ein Chip oder stellen auch keine Chips her oder sowas, sondern die sind eben in diesem Bereich unterwegs. Also deswegen muss man das auch ein bisschen differenzieren und aber ist natürlich schon spannend zu sehen, dass natürlich dieser ganze Bereich Cloud Computing, Serverfarmen und so weiter natürlich dermaßen stark solche Unternehmen nach vorne bringt. Ich denke, Supermicrocomputer, ja, wenn man die jetzt bei der Schwäche gekauft hat, na, vielleicht nach den Zahlen, dann ist das gar nicht mal so verkehrt gewesen, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass wir sofort so einen Abriss sehen. Aber ich glaube nicht mehr natürlich, dass wir nochmal so einen massiven Anstieg sehen wie zuletzt. Also eine Vervierfachung oder Vervielfachung würde ich jetzt mal kategorisch ausschließen, weil da sehe ich einfach zu wenig Potenzial. Kommen wir mal zum zweiten Unternehmen, die AMD. Darüber hatten wir auch im ersten Teil gesprochen, auch mit Zahlen. So, lieber Dirk, jetzt bist du dran. Was hältst du von AMD? Wie deutest du die Zahlenlage?
Also von AMD insgesamt halte ich sehr viel. Also das ist ein hervorragendes Unternehmen. Ich würde sagen, der Nummer 1 Verfolger von Nvidia. Man könnte sagen, wenn man es auf die Bundesliga überträgt, das der BVB, aber sowas, solche Vergleiche sind ein bisschen schräg und will ich mir ja nicht anmaßen. Nein, also im Ernst, AMD ist hier hervorragend aufgestellt, sehr, sehr gutes Management. Die CEO von AMD ist, kleiner Fun Fact, auch entfernt verwandt mit dem CEO von Nvidia, aber das soll jetzt kein relevanter Faktor für eine Investitionsentscheidung sein. Man muss nur bei AMD sehen, dass sie wirklich sehr ambitioniert schon bepreist waren, sehr stark gelaufen sind und dementsprechend die Erwartungshaltung auch sehr hoch war. Sie konnten die Markterwartung, was den Umsatz betrifft, zwar treffen bzw. ganz leicht übertreffen, 5,47 Milliarden versus 5,46 Milliarden, die erwartet waren, also quasi eine Punktlandung fast. Und das ist eben bei denen, ja, angehobenen Bewertungsniveaus eben nicht genug und dementsprechend ist da einiges an Luft erstmal rausgelassen worden. Grundsätzlich Unternehmen finde ich an sich ganz toll, aber auf den jetzigen Bewertungsniveaus würde ich sehen, dass es doch schon andere Werte, dass ich eher, wie du im Teil 1 schon gesagt hast, auch eher auf den jetzigen Niveaus eher eine Nvidia direkt als den Verfolger AMD kaufen würde. Grundsätzlich ein sehr gutes Unternehmen, auch im Gegensatz zu dem, was wir eben hatten, zu Supermicrocomputer, wirklich ein relevanter Player, ein großer Player in dem Markt, und ein wirklicher Wettbewerber von des Platzhirsches Nvidia werden. Aber, und hat auch eine Marktkapitalisierung, also AMD hat auch eine Marktkapitalisierung von knapp einer Viertel Billion, also 239 Milliarden US-Dollar. Ist also wirklich ein großes Unternehmen, aber auf den jetzigen Niveaus wäre es mir ein bisschen zu teuer. Dann, also zu AMD? Noch?
Nee, ich denke halt auch nur, dass natürlich die Chip-Generation, die jetzt gerade eben spezifisch für die KI-Anwendung, also den MI300, die Produktreihe, dass da eben so ein bisschen die Ernüchterung halt auch da war, dass eben die Nachfrage nach dieser Serie nicht mehr so hoch ist oder beziehungsweise nicht so stark gewachsen ist, wie man eben vorher gedacht hatte. Und deswegen ist natürlich eine unheimlich starke Nervosität da, was natürlich auch der Tatsache einfach geschuldet ist. Du hast ja schon gerade gesagt, AMD ist einfach schon sehr gut bepreist. Und wenn jetzt da sozusagen so ein bisschen eine Entdynamisierung eben stattfindet, dann wird sich das natürlich auch über kurz erlangen bei der Bewertung einfach von dem Unternehmen niederschlagen. Also ich denke auch, dass von der Güte und Qualität des Unternehmens kann man da keine Rückschlüsse drauf ziehen. Das ist ja nur sozusagen, wie der Markt halt momentan ist. Und wenn die halt weniger die Produkte nachfragen, dann heißt ja nicht, dass das Unternehmen schlecht ist, sondern insgesamt halt eine Art Sättigung vielleicht oder auch eine Entdynamisierung erstmal stattfindet. Mhm, also
genau. Da,
sehe ich auch so.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Amazon. Ein Haus, über das wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben und sicherlich auch weiterhin sprechen werden.
Oh, garantiert, ja. Also ist ja auch so ein Unternehmen, was sich immer wieder in den Top 10 bei oder Top 5 sogar bei unseren Kunden bei den Most Traded Stocks wiederfindet und demzufolge natürlich auch heute hier so ein bisschen den Einzug dann dahingehend ja, erreicht hat. Ist schon Wahnsinn. Also wenn man sich ansieht, was dieses Unternehmen an Umsätze und an Gewinne erzielt, wirklich da fehlt einem fast schon oder verschlägt einem fast schon die Sprache. Also jetzt im ersten Quartal 2024 143,313 Milliarden US-Dollar Umsatz. Nur mal so zur Erinnerung, ich glaube, das ist, das wäre die entsprechenden Äquivalent der Marktkapitalisierung von Airbus und Allianz zusammen. Also diese beiden Unternehmen, das macht sozusagen Amazon als Umsatz im ersten Quartal, nachdem man im vergangenen Jahr, im vierten Quartal 2023, 127,358 Milliarden erzielt hat. Also satte, ja, 16 Milliarden nochmal draufgesattelt im ersten Quartal. Das ist ordentlich. Ja, man darf auch nicht vergessen, das umsatzträchtigste, also das, der stärkste Zuwachs findet meistens im vierten Quartal statt durch das Weihnachtsgeschäft. Das erste Quartal ist eigentlich immer so ein bisschen traditionell eher ein schwächeres, aber in diesem Fall halt nicht und zeigt einfach auch, dass man wahrscheinlich in diesem Jahr tatsächlich bei Amazon nochmal mit einer ordentlichen Steigerung rechnen kann. Maßgeblicher Umsatztreiber, natürlich wieder mal die Cloud-Sparte, AWS. Da wird einfach auch die Kohle gemacht. Also im Onlinehandel, ja, da macht man ein paar Gewinne, hat aber natürlich auch viele Kosten und entsprechend natürlich kleine Margen. Aber eben bei dem AWS-Bereich, also da, wo es eben um Cloud Computing, um Werbung, Marketing und so ein Kram geht, da wird halt richtig die Kohle verdient. Und da ist der Umsatz um 17% auf 25,037 Milliarden US-Dollar angewachsen. Also das muss man halt mal auch sehen. Ne? Also alleine dieser Bereich ist ja quasi schon ein Unternehmen für sich und würde sozusagen quasi schon eine DAX-40-Reife haben. Also nur der Bereich AWS. Und das ist
und nicht mal der kleinste.
Und noch nicht mal der kleinste. Nee, da würde man gut im Mittelfeld, glaube ich, sein. Ne? So ein bisschen über den Autowerten sogar. Irgendwas so bei BASF wahrscheinlich. Also das muss man sich mal reinziehen, ja. Und das ist natürlich brutal, dass daraus dann auch noch ein Gewinn von 10,431 Milliarden US-Dollar erzielt wird. Also sprich eine Marge, die knapp an die 45% ranläuft. Im Vorjahr hatte man noch 3,172 Milliarden entsprechend erzielt, also eine satte Verdreifachung des Gewinns. Das sind alles Zahlen, das würde man so einem gigantischen Unternehmen einfach im Vorfeld gar nicht zutrauen. Also dementsprechend war natürlich auch die Kursreaktion, die Aktien ja danach gut im Plus gewesen. Und man sieht halt einfach, dass man Amazon halt niemals unterschätzen sollte. Also dieser Konzern ist wirklich, ja, einfach gut aufgestellt, hat auch relativ zügig, und das fand ich auch ganz smart, die haben zwar dieses KI-Thema für sich entdeckt, haben das auch umgesetzt, haben das aber nicht zu stark nach vorne gespielt. Und das fand ich ganz interessant und macht auch das Unternehmen so sympathisch, währenddessen man ja teilweise Berichtssaison oder beziehungsweise Quartalspräsentation hatte, wo, glaube ich, KI in jedem zweiten Wort oder in jedem Satz mindestens dreimal vorkam. Und das bei Amazon eigentlich nur so, dass man eben darauf hingewiesen hat, man wird KI eben benutzen, um eben einen Verkaufsberater zu installieren, dass also die Kunden zukünftig dann eben aufgrund der KI-Empfehlungen bessere Produkte oder passende Produkte bekommen. Und das funktioniert wohl auch schon. Also das haben die an der bei der Zahlenvorlage auch schon gesagt, dass man eben schon ganz zufrieden damit ist und da sich auch sehr, sehr viel verspricht. Man ist ein bisschen vorsichtiger geworden, jetzt gerade mit dem zweiten Quartal, was man eben umsatztechnisch erwartet. Da geht man von einer Range zwischen 144 und 149 Milliarden US-Dollar in Umsatz aus. Also das muss man sich mal vorstellen. Also nochmal in dieser Größenordnung wie im ersten Quartal. also ja, ich denke, bei Amazon läuft's. Wie siehst du die Aktie von Amazon?
Also ist natürlich seit Jahren und Jahrzehnten ein Dragonaut, wenn man sagt, so eine Dampfwalze, die wirklich auf enorm großem Niveau als Mega-Cap immer noch weiter wachsen kann. Und dadurch, dass sie jetzt AWS hat und aus dem klassischen Kerngeschäft nicht mehr so stark vom klassischen Kerngeschäft Retail abhängig ist, hat sie natürlich noch einen ganz starken Wachstumsbereich. Das Unternehmen ist immer innovativ, auch jetzt, wo Jeff Bezos nicht mehr das operative Scepter in der Hand hat, zeigt sich, dass das Unternehmen weiterhin seine Story machen kann. Und ich denke, es zeigt sich, dass der Markt, also Amazon ist ja immer teuer vom KGV her. Mhm. Es ist immer noch ein bisschen höher bewertet als die anderen Big Tech und großen Growth-Werte aus dem Silicon Valley. Klammer auf, Amazon ist nicht aus dem Silicon Valley, aber verglichen mit den anderen vergleichbar großen Werten. Aber es zeigt sich jetzt immer wieder, dass es auch berechtigt ist, dass das vom Kursgewinnverhältnis immer noch ein bisschen höher ist. Und im historischen Vergleich ist die aktuelle Bewertung von Amazon gar nicht mal so übermäßig ambitioniert. Also von daher ist das, hat das seine Gründe, dass die meisten Analysten das konstant als Buy betrachten.
Dann bleiben wir gleich mal beim Mega Cap und gucken uns mal die nächste Aktie an, und zwar die Microsoft. Auch ein so mal Evergreen bei unseren Kunden, auch sehr, sehr viel nachgefragt, gehandelt. Wie siehst du die? Die kam ja, glaube ich, nicht in dieser Woche, sondern in der letzten Woche mit Zahlen. Aber deine Meinung dazu, wie findest du die Microsoft und wie hast du die Zahlen aufgefasst?
Also ist natürlich auch humbling, was man da so sieht an Zahlen. Also hat Apple ja abgelöst an Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres als größtes Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Über 3 Billionen, 3.000 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und es zeigt sich eben, dass es, und gerade im Bereich AI eben auch mit ganz vorne mitspielt. Gerade auch durch seine Beteiligung und dass sich auch das Management da eine sehr große Qualität zeigt. Das zeigt sich in Krisensituationen, das zeigt sich auch, hat sich auch jetzt wieder gezeigt beim Thema De-Risking oder unabhängig werden vom chinesischen Markt, was ja auch für einige US-Unternehmen ein Thema ist, zeigt sich, dass sie jetzt ganz stark investieren und in Investitionsinitiative, Offensive in Südostasien starten, Thailand, Indonesien und Philippinen. Und dass sie eben sich nicht auf ihren Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, sondern dass sie stark bei den Technologien sind, die den Markt treiben und zeigen auch das, was der Markt sehen will. Denn das, trotzdem sie ja schon gut gelaufen sind, hat der Markt sie ja im Grunde nicht abgestraft, was schon bei dem, was an Performance war in den letzten Wochen und Monaten zu sehen war, schon beachtlich ist. Wie siehst du die?
Na, ich finde es halt, also wie du schon gesagt hast, ich kann mich noch dran entsinnen, als sie die 1 Billion Marke übersprungen haben, das ist, glaube ich, gerade mal 2 oder 3 Jahre her, dann ging es relativ zügig im letzten Jahr auf die 2 Billion Marke hoch und jetzt ist man schon bei 3 Billion. Das ist wirklich schon, also hier kann man wirklich schon sagen, schon inflationär, was da gerade passiert bei den Marktbewertungen, aber natürlich auch berechtigt, ne? Also gerade wenn man sich halt auch ansieht, wie eben Microsoft hier wirklich in den Bereichen ja einfach überall einen Fuß drin hat, ob es jetzt Social Media durch LinkedIn ist, ob es durch die Xbox im Gaming-Bereich eben dementsprechend ist oder natürlich auch in der jetzt KI und im Cloud Computing. Also man hat hier wirklich einen Technologiegiganten, ja. Und ich glaube, dass man, wenn man sich hier auch nochmal die einzelnen Segmente mal genauer anschauen würde, würde man hier wirklich wahrscheinlich 5 Konzerne oder 5 Unternehmensbereiche rauslösen können, die jeweils einfach eine brutale Dynamik aufweisen und ja, gigantisch groß sind. Das hat man eben im Endeffekt auch gesehen, wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen ansieht hier, ob das im Endeffekt die einzelnen Segmente eben Productivity, Business Processes oder More Personal Computing oder eben Xbox, Cloud Azure, die wachsen alle gigantisch. Ja, also teilweise 17%, 25, 30%, Xbox um 62% gewachsen. Das sind einfach Zahlen, ist schon hammerhart, ja. Und das ist, zeigt Ihnen aber auch, dass das Management diesen riesigen Konzern einfach gut managen kann, ein sehr gutes Gespür für den Markt hat und das einfach solche Unternehmen sind, die kann man wirklich. Im Endeffekt zeigt es ja auch die Großverhistorie, kaufen, liegen lassen. Also anders kann man es da nicht formulieren. Ne? Die sichere Bank Microsoft, wenn man es so will, die generieren im Monat wahrscheinlich mehr Geld als unser Commerzbank-Konzern im ganzen Jahr an Gewinn generell oder an Umsatz wahrscheinlich macht.
Darüber will ich mich natürlich nicht äußern. Nee. Nein, aber abgesehen von diesem Vergleich, nein, im Ernst, Also das sind wirklich, es gibt ja so einen schönen Satz, ursprünglich über Apple, aber das gilt natürlich im Moment wahrscheinlich noch mehr für Microsoft und auch für Amazon, die wir angesprochen haben. Have it, don't trade it. Also ja. Das sind Investing-Vehikel für langfristige Anlage.
Das ist wie eine Patek Philippe, ne? Das kauft man nicht für sich, sondern für die nächste Generation.
Ja, lass mal wieder aus deiner Welt ein Beispiel. passt hervorragend.
Ja, auch zum nächsten Unternehmen.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Da sind wir wieder zu Hause bei uns, wiederum in deiner Welt. Patek Philippe hat mir die Brücke ja gut gebaut. Die Porsche AG. Wie ordnen wir das im Zusammenhang mit der Branche und dem, was seit dem IPO passiert ist, ein?
Schöner Hinweis, genau, IPO. Wir sind ja momentan so ungefähr bei 84,5 Euro. Das sind also knappe 2 Euro über dem IPO-Preis von 82,5. Und ich glaube tatsächlich, dass der Markt hier zu bearish ist. Also ja, die Zahlen waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Man hat hier also wirklich insgesamt nicht sonderlich gut abgeschnitten, weil natürlich der gesamte Sektor, der Automotive-Bereich momentan unter der Konsumzurückhaltung des Aufschiebens eben von Kauf neuer Autos eben leidet. Ich glaube auch, dass man einfach ein Problem hat. Porsche hat sich ja sehr, sehr früh und sehr stark eben auf die Elektrifizierung ihrer Modelle verstiegen und führt das ja wirklich massiv voran. Zum einen kostet das natürlich Geld, sprich, wenn man eben anfängt, jetzt die ganzen Serien, ob es der Macan, ob es im Endeffekt der Cayenne ist oder eben auch die neue Serie vom Taycan entsprechend rausgibt, dann kostet eben, wie gesagt, Geld in der Forschung und Entwicklung und man muss die auch erstmal dann verkaufen und genau das ist das Problem. Also sprich, man ist jetzt in Vorleistung gegangen, hat eben die Modelle aufgefrischt, hat eben neue Modelle rausgebracht, aber die Nachfrage stockt etwas und das ist natürlich eine Situation, die sehr unschön ist und führt eben dazu, dass man 4% weniger als im Jahr zuvor ausgeliefert hatte und der Markt da so nicht very amused ist. Also ich glaube aber insgesamt zur Ehrenrettung des Konzerns oder beziehungsweise des Automobilherstellers, Porsche bleibt einfach gut positioniert. Ja, man hat hier wirklich, also was mir bei den Automarken, ob es jetzt Porsche, Mercedes oder BMW ist, dass man sich ganz klar committed hat, man bleibt im oberpreisigen Segment. Man fokussiert sich da drauf und hat eben nicht so einen Gemischtwarenladen. Ich habe mal so ein bisschen Probleme mit zum Beispiel Stellantis, Volkswagen oder sowas. Die sind zwar auch gute Konzerne mit Sicherheit, aber die sind mir einfach wirklich zu breit aufgestellt. Also die stellen vom Tretroller bis zum Schwerlastwagen alles irgendwie her, also jetzt übertrieben. Und das kann man schwer fassen, ja. Also was läuft da gerade? Welcher Bereich und wo soll sich der Konzern drauf fokussieren? Da habe ich dann lieber, sage ich mal, eher ein Unternehmen, wo ich weiß, okay, die haben sich darauf fokussiert, stellen eben Mittelklasse her oder kleinen Wagen oder eben Oberklassewagen. Und dann kann ich mir das selber ja zusammen friemeln in meinem Depot, dass ich sage, okay, ich gewichte zum Beispiel die Oberklassehersteller mehr, jetzt eine Ferrari, Porsche oder von mir aus auch eine Tesla oder eine Mercedes, BMW. Oder ich nehme mir halt zum Beispiel dann eher Hersteller rein, die kleinere Modelle herstellen. Und das obliegt dann eher dem Investor als wirklich dem Konzern insgesamt. Aber das sind halt alles noch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eben alte Relikte aus den 80er, 90er Jahren, wo das halt so schick war, möglichst alles herzustellen. So diese Ansätze des Allround-Konzerns, der von der Büroklammer bis zum, eben wie gesagt, hochmotorisierten Wagen alles herstellt. Also Mercedes, Daimler damals. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Porsche finde ich spannend. Ich glaube, perspektivisch kommen die auch wieder. Ich denke, momentan zu starker Pessimismus in dem Bereich. Ich bin gespannt. Wir kommen ja auch gleich in Teil 3 noch zu ein paar Daten. In der nächsten Woche kommt unter anderem eine Ferrari. Auch ganz spannend, wie sich da die Zahlen darstellen werden. Und das dahingehend könnte vielleicht auch noch mal so einen kleinen positiven Abstrahleffekt auf Porsche haben. Wie siehst du denn die Unternehmung?
Also ich sehe das Unternehmen auf jeden Fall positiv. Ich sehe das Unternehmen aber positiver als die Aktie. Also ich glaube, die Aktie hat so einen gewissen Governance. Ja, wenn ich jetzt Anglizismen verwenden möchte und sie nicht mal richtig treffe. Sagen wir keinen Compliance-Abschlag, was diese Personalunion zwischen verschiedenen Vorstandsmitgliedern des, ich sag mal, erweiterten VW-Konzerns gibt, zu dem Porsche ja auch gehört. Und dann die Eigentümerstruktur ist natürlich nicht dazu angetan, einen, jetzt noch einen zusätzlichen Bonus in der Höhe auf die Bewertungsniveaus zu geben, wenn wir jetzt vom Vergleich Ferrari sprechen. Hm. Also die Porsche ist hier, wenn man jetzt seit dem IPO mal anguckt, auch ein bisschen schlechter gelaufen als zum Beispiel eine BMW oder eine Mercedes. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der natürliche Abschlag, immer wegen der Konzernstruktur des VW-Konzerns, wie er jetzt geführt ist, zahlen muss. Und ich glaube, auch wenn ich das Unternehmen an sich sehr gut finde, Klammer auf, die Produkte natürlich auch, Klammer zu, dass ich jetzt die Aktien nicht unbedingt kaufen würde. Also ich glaube, da gibt es Interessanteres.
Mhm. Na gut, das ist ja mal eine Aussage und auch eine Ansage und vor allen Dingen auch eine gute Überleitung zu unserem Buzzword-Special, was wir jetzt wieder mit reinnehmen. Da haben wir wieder fünf Buzzwords zusammengesucht und schmeißen uns die einfach mal gegenseitig um die Ohren und mal sehen, ob oder wie derjenige oder du oder ich, wie auch immer, dann die entsprechenden Herleitungen finden. Gucken wir mal auf das erste Wort, Incentivize.
Ein schöner Anglizismus, den man dann hier auch auf verschiedene Situationen anwenden kann, unter anderem an der Börse und bei Aktiengesellschaften auf Incentives für das Management. Das sind Incentivieren auf Deutsch, das heißt Anreize geben. Das heißt, es ist zum Beispiel einem Vorstandsvorsitzenden, einem CEO eines Unternehmens, der Anreiz gegeben wird, dass er im Interesse der Aktionäre den Aktienkurs erhöht. Dann wird möglicherweise in einer Form, dass man seine variable Vergütung eben vom Aktienkurs direkt abhängig macht. Das wäre zum Beispiel ein Incentive für den CEO, sich um den Aktienkurs zu kümmern. Ein anderes Incentive wäre die Abhängigkeit der variablen Vergütung des Vorstandes, zum Beispiel von der Mitarbeiterzufriedenheit oder von der Bonität der Fremdkapital. Des Fremdkapitals, der Bonds hier ausgibt, zu besetzen. Und das ist eben eine Möglichkeit, wie man das Verhalten eines CEOs steuern kann. Das lässt sich natürlich auch auf andere Entscheidungsträger übertragen. Ein Incentive ist im Grunde für jeden das, was ihn zu einem bestimmten Verhalten motivieren soll. Mhm. Mal zum nächsten. Move the needle.
Ja, auch spannend.
Ohne Überleitung jetzt.
Ja, genau. Der CEO würde dann wahrscheinlich, wenn er ein schönes Intensivierungsprogramm oder Paket hat, dann auch die Needle moven, wenn man so will. Also er würde sozusagen dann, hier kann man sich sinnbildlich wirklich früher, vielleicht hört ihr oder kennt ihr eine oder andere Zuhörerin noch das gute alte Utensil, den Plattenspieler. Da kommt es nämlich ungefähr auch her. Das heißt also, move the needle bedeutet also, dass man eben dann entweder ein neues Lied entsprechend anfängt, indem man den Plattenarm einfach in die neue Rille reingemacht hat. Und so ähnlich ist es also auch hier gemeint. Das heißt also, die durch entsprechende Maßnahmen die Änderung im Konzern oder eben auch in einer ganzen Branche herbeizuführen. Also ich fand es ganz spannend, move the needle, eben weil das ja, wenn man das so hört, würde man jetzt denken, okay, was die Nadel bewegen? Da können sich viele vielleicht, wie gesagt, nichts drunter vorstellen. Hier muss man sich den Plattenspieler einfach ins Sinnbild holen und dann kann man das verstehen. Sprich, also Änderungen im Konzern oder in einer Branche durch entsprechenden First Mover oder entsprechenden Aktionismus, dann eben dort eine Veränderung herbeizuführen. Jetzt bist du mit dem nächsten Wort Unpack.
Unpack. Das, jetzt fehlt mir die Überleitung von Move the Needle zu Unpack. Aber sagen wir, wenn ein CEO erfolgreich die Needle gemoved hat bei seinem Unternehmen und das geführt hat, dass die Quartalzahlen und die Jahreszahlen eines Unternehmens positiv sind, dann können die Analysten es unpacken, was dort geliefert wurde. Das heißt also auspacken dessen, was an Daten vorliegt und genau untersuchen, was da ist. Also eine Scrutiny, eine genauere Analyse durchführen. Dann kommen wir zum nächsten. Ping.
Ja.
Ganz kurz.
Ja, da war ja auch spannend, da hatten wir im Vorfeld, hattest du ja nochmal rückgefragt, ob das chinesische Versicherungsunternehmen ist oder ob wir heute dezidiert auf technologische Aspekte eingehen, weder noch. Ping kommt tatsächlich, also auch aus dem technologischen Bereich, klar, anpingen, sprich gucken, ob der Server in irgendeiner Form noch ansprechbar ist, aber eben natürlich auch im Business-Englisch oder im Business-Alltag bedeutet das, ich ping dich an, sprich ich rufe dich an in irgendeiner Form, entweder per Telefon oder eben man schreibt eine Mail oder irgendwelche Kommunikationswege, also auch so ein klassischer Ausdruck aus dem ja quasi Büroalltag, vielleicht auch jetzt nicht mehr ganz so modern, aber zumindest mal war das mal als Buzzword und kommt eben doch noch des Öfteren mal vor. Wahrscheinlich eher in der IT-Abteilung als jetzt bei uns, weil sonst hättest du ja nicht, wie gesagt, gefragt, ob es um das chinesische Versicherungsunternehmen geht. Last but not least sind wir bei Drill Down. Eigentlich passt ja zu Unpack ein bisschen.
Ja, also wollte ich gerade sagen, jetzt wird die Überleitung von Pink zu finden, ist eher challenging, aber von Unpack ist gut, genau, sehr leicht. Wenn man das unpackt, dann kann man anschließend Drill Down, das ist dann der nächste Schritt, eine Ebene tiefer legen oder Drill Down, also tiefer bohren in die Zahlen, die ein Unternehmen vorliegt. Mhm. Wenn man also angepinkt wird und sieht, dass man von einem Unternehmen die Quartalsberichte hat, dann kann man es unpacken und sich die Zahlen genau angucken und dann im nächsten Schritt die genaue Untersuchung durchführen und das etwas eine Ebene tiefer legen und genau gucken, was im Kleingedruckten des Quartalsberichtes, des Jahresberichtes oder des Halbjahresberichtes ist und sich da eine genaue Analyse jenseits der großen bunten Überschriften zu bilden, die um vielleicht dann auch Zahlen enthalten, die in den Marketingunterlagen der Investor Relations Abteilung nicht so groß hervorgehoben worden sind. Das ist dann das Drill Down, was man auch jedem, der oder die Einzelaktien kauft und als Investor sich im Stockpicking versucht, empfehlen kann, dass man eben etwas tiefer in diese Zahlen reingeht und sich nicht nur das anguckt, was entweder andere, was Analysten geschrieben haben oder was in Marketingunterlagen des Hauses oder in den Präsentationen der Aktiengesellschaft selber kommuniziert wird, sondern etwas reinzuduellen, sprich etwas tiefer in die Zahlen reinzugehen, sich ein eigenes Bild davon zu machen.
Genau, dann würde ich sagen, ich move jetzt die Needle zu Teil 3 und wir werden unsere Zuhörer mit den nächsten Quartalsdaten aus der kommenden Woche Makrodaten incentivieren, dass wir also hier ein Goodie geben. Mal sehen, wir unpacken mal so ein bisschen die ganze Situation und ja, bringen den einen oder anderen Termin dann auch weiter, beziehungsweise vielleicht machen wir auch mal einen Drilldown bei den ein oder anderen Daten, um zu gucken, wie wichtig die in der kommenden Woche dann sein werden.
Ich bin wie immer beeindruckt von deinen Überleitungsqualitäten.
Herzlich willkommen zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir sind tatsächlich jetzt bei Wirtschaft angekommen. Dirk ist weiterhin dabei, ich bin weiterhin dabei und wir legen gleich mal los mit der Makroebene, oder Dirk?
Das würde ich sehen. Ist ja unsere kurze Woche, wo wir einen Feiertag haben. Aber da können wir ja gucken, wer hier noch weiter trotzdem hart arbeitet und viele wichtige Informationen vorlegt. Wir haben, okay, die Überleitung war jetzt nicht so gelungen. Whatever. Starte ich einmal ganz plump mal mit dem Montag. Montag haben wir einmal aus der Eurozone EZB-Statement. Mhm. Ist sicherlich ganz wichtig, auch im Hinblick auf das, was wir in Teil 1 besprochen haben. Ob da sich etwas davon ableiten lässt auf die anstehende Zinsentscheidung, die ja möglicherweise im Sommer schon anstehen und ob sich da der Eindruck erhärtet, dass die EZB vor der FED schon mit Zinssenkungen, Lockerungen der Zinspolitik anfangen kann. Dann haben wir Montag auch wiederum aus Europa Erzeugerpreise. Gut, aus den USA, Kreditsachbearbeiterumfrage, vielleicht eher nicht so das ganz wichtige Datum. Und am Dienstag geht es dann vor allem mit vielen Daten aus China weiter. Mhm. Dann können wir die deutsche Handelsbilanz sehen, die vielleicht einiges darüber aussagt, was so die sehr industrielastige deutsche Volkswirtschaft an Ergebnissen liefert. Das ist, da war Deutschland zuletzt ja eher eines der Sorgenkinder in Europa. Mhm. Das könnte vielleicht einige Hinweise darauf geben, ob es da vielleicht ein Silberstreif am Horizont zu sehen ist. Mhm. Einzelhandelsumsätze der Eurozone sagt natürlich etwas über das Verbrauchervertrauen aus und wie weit sich der Verbraucher inflationsbedingt oder aus sonstigen Gründen zurückhält. Mittwoch, deutsche Industrieproduktion. Mhm. Das gleiche wie die Handelsbilanz, da Deutschland natürlich sehr stark im Gegensatz zu zum Beispiel den USA eine industrielastige Wirtschaft ist, sagt das natürlich einiges über den Zustand der hiesigen Wirtschaft aus. Und am Donnerstag haben wir wiederum recht wichtig Verbraucherpreise und Erzeugerpreise aus China. In Klammern, in China immer versehen mit dem Hinweis, die offiziellen Daten sind möglicherweise nicht immer so ganz so belastbar, wie das in anderen Ländern der Fall ist.
Deine Ressentiments, die kannst du nicht ablegen.
Nee, hast du recht. Natürlich, ich will ja unsere Zuhörer und Hörer warnen vor oder darauf hinweisen, was zu beachten ist. Erstanträge Arbeitslosenunterstützung aus den USA. Da sahen wir zuletzt ja, also jetzt heute ja gerade eine gewisse Abkühlung. Mhm. Gucken, wie sich das bestätigt. Wir haben ja von Jerome Powell die Information bekommen, er sehe kein Stack of Deflation, also keine Stagflation, aber eine gesunde Abkühlung des überhitzten Arbeitsmarktes ist da ja wahrscheinlich gar nicht so negativ. Und dann am Freitag, wiederum aus den USA, sehr wichtig, das Michigan Verbrauchervertrauen von der Uni Michigan. Das ist ja ein wichtiger Hinweis, der über den US-Verbraucher etwas aussagt. In den USA ist der Verbrauch, der Privatkonsument ja in der dienstleistungsorientierten US-Wirtschaft noch wichtiger als in der, wie gesagt, stark industrieorientierten Wirtschaft Deutschlands. Mhm. Hast du noch, was habe ich vergessen?
Nee, soweit denke ich auch. Also ganz interessant ist, dass wir halt in der nächsten Woche klare Ballung eben zur Wochenmitte beziehungsweise ab Dienstag sehen und dann bis zum Donnerstag, also Mittwoch, Donnerstag eigentlich ganz interessant ist und am Freitag, genau, Verbrauchervertrauen Uni Michigan würde ich, denke ich, auch sehr, sehr wichtige Datensätze sehen. Ja, China ist halt interessant, weil wir da tatsächlich Handelsbilanz, Exporte, Importe, jetzt ja einfach die Frage, sehen wir da tatsächlich die konjunkturelle Umkehr, sprich Erholung, wie nachhaltig ist sie? Du hast natürlich recht, klar muss man da ein paar Fragezeichen hinter den Daten machen. Das ist ja auch eine vollkommen valide Aussage dahingehend, weil man einfach nicht
danke. Ja, also mir das so billig.
Ja, aber ist ja auch gut, da hast du vollkommen recht. Das ist ja mal wieder die Fragestellung, ne? Wenn ich mich so damals an die Covid-19-Pandemiezeit zurückerinnere, wo die Versicherungskonzerne Zahlen vorgelegt haben und auch teilweise eben auch aus dem Reich der Mitte, wenn man so will, aus China halt Zahlen kamen, die einfach nicht gepasst haben. Im Umfeld auch zu den anderen Ländern, die halt wirklich teilweise darunter drastisch gelitten haben, oder was heißt teilweise. Und China hat eben so getan, als wenn da, oder beziehungsweise Zahlen vorgelegt, als wenn nichts gewesen ist. Also von daher vollkommen richtig. Und ich denke, aber trotzdem natürlich spannend, um die Tendenz zu sehen. Gucken wir mal auf die Mikroebene, oder? Da tut sich in der nächsten Woche ja auch einiges. Was mir vielleicht vorweg aufgefallen ist, unheimlich viele japanische Unternehmen kommen in der kommenden Woche. Also ich glaube, da beginnt so ein bisschen die Berichtssaison jetzt richtig an Fahrt zu gewinnen. Dirk?
Autsch, war jetzt schon wieder gemutet? gut, du warst bei Japan. Aber, ja, zum Ende der Woche hin sehen wir ziemlich, also zum Ende der Woche hin viel Japan. Also Anfang, Mitte der Woche sehe ich noch relativ viel Deutschland, USA. Mhm. Und ich habe so einen Eindruck, zeitlich ist es immer so, was ist nicht den Eindruck, also es ist meistens so, dass die USA zeitlich die Quartalssaison früher beginnen als die Europäer. Und wenn wir dann kommen wir langsam die auch in Europa. Und wenn wir durch sind, geht es rüber nach Japan. Mhm. Wir haben und ja Anfang der Woche, Dienstag, Mittwoch, berichtet gefühlt so der halbe DAX oder zwei Drittel des DAXes und des MDAXes, habe ich den Eindruck. Und ja, zum Ende der Woche hin wird es dann asiatischer.
Na, zum Beispiel Montag Berkshire Hathaway, sicherlich interessant, ja. Ne? Baccafrost sehe ich hier, FMC, Hypoport. Natürlich interessant, dahingehend zu sehen, wie die Immobilienfinanzierungsszene in Deutschland so drauf ist. Also nur mal ein paar Unternehmen. Microchip sehe ich hier.
Bird. Simon Property ist dann für Immobilienmarkt in den USA ganz wichtig.
Genau, Reed eben, dann sehen wir Vertex, kommen am Montag noch. Dienstag dann BP, finde ich auch spannend, nachdem Shell berichtet hat. War schon gesagt, wir haben sehr viele DAX-Konzerne. DLL Group berichtet, Electronic Arts, Elmos, Semiconductor, Elring Klinger. Ja, Ferrari am 7.
Infineon
ja. Stimmt. Hensoldt am 7.
MDAX, ja. Sagt etwas über die Zeitenwende aus. Dann Technologieunternehmen auch so einige noch. Arista, Datadog und Infineon, wie gesagt. Dann viele einige europäische Banken, UBS, UniCredit. Kann natürlich auch was über die Kreditqualität in Europa aussagen.
Metro, ja. Schaeffler,
Consumer und Zalando.
Siemens Healthineers und Sixt auch noch. Auch spannend. Bin ich auch gespannt. Jupp. TeamViewer finde ich spannend. Wacker Neuson und Walt Disney am 7. Auch sehr viel und oft nachgefragt bei unseren Kunden. Sehe ich also auch öfters, dass wir da...
Da passiert ja auch was bei Walt Disney.
Mal sehen, wie das weitergeht. Ja, also ob die dann tatsächlich diese Dynamik, die man jetzt zuletzt gesehen hat, ob die weiter Bestand haben wird. Mittwoch Airbnb.
Das kann natürlich einiges über den Konsumenten, gerade über den etwas wohlhabenderen Konsumenten sagen, wie die Tourismus, ob die Tourismus Wirtschaft weiterhin boomt. Denn da ist die Nachfrage ja nach wie vor relativ hoch gewesen. Das Revenge Traveling nach der Corona-Pause hält ja ziemlich lange an. Und dann sehen wir viel Auto, BMW, Continental am Mittwoch. Dann im Finanzbereich Münchner Rück.
Dann die Carl Zeiss Meditech habe ich hier aus dem 2. Evonik.
Siemens Energy.
Negea noch. Fresenius, genau, auch spannend.
Siemens Energy wäre ich gespannt, ob die, das ist ein bisschen eine Show-Me-Story, die haben sich ja gut erholt nach dem Tiefschlag Ende letzten Jahres.
Henkel. Ja. Ionos, die haben auch, glaube ich, letztes Jahr einen Börsengang gemacht, ne?
Genau.
Genoptik, Knorr-Bremse auch spannend, Lanxess. Ja, das ist eine Menge. Meine Güte, Münchner Rück am 8.
Münchner Rück, ja.
News Corp kommt. Was haben wir noch? Puma.
Siemens Energy, wie gesagt, ja.
R. Stahl sehe ich hier noch. Rhön-Klinikum, RTL, SRV Holland. Auch am 8. Genau, Siemens Energy, Siemens Healthineers, glaube ich. Stabilus, SMA Solar, auch spannend, gerade Solarbereich. Die Streuer AG kommt, Süß Micro. Am 8. Ui, eine Menge, ja. United Internet, also das zieht sich hier wirklich durch. Wahnsinn.
Toyota, können wir sogar sagen, Auto, über Hybrid-Auto-Nachfrage.
Ja. Also am 9. Da ist ja dann hier Feiertag, Himmel, Christi Himmelfahrt, also Vatertag. Nichtsdestotrotz kommt 3i zum Beispiel mit Zahlen. Zenit AG kommt am 9.
Enel, auch Energie. Und dann wird es sehr stark japanisch. Ja,
auf jeden Fall. Kobe Steel, Konami und so weiter. Nippon, Nikon. Also da geht es wirklich. Entity Data, das geht hier wirklich. Ja, da hast du vollkommen recht. Das zieht sich hier durch, ja.
Dann auch Warner Brothers.
Ja.
Und am 10. BVB.
Natürlich. Das ist ja vorhin schon.
Für einige vielleicht wichtig. Sonst auch wieder sehr stark japanisch. Einige Läden, die ich persönlich sehr interessant finde. Aber damit möchte ich jetzt die Zuhörer nicht mit dem japanischen Markt allzu sehr lange war. Tokyo Electron kann vielleicht auch was aussagen über den Halbleitersektor. Ist ja auch ein nicht unrelevanter Player.
Monster.
Autos.
Genau, die kommen. Shiseido kommt, ist auch wichtig. Konsum. Und was haben wir denn noch? Ja, also ja, japanische Unternehmen wirklich eine ganze Menge. Sumitomo Electric, Takara, Japan Steel und so weiter. Ja, Wahnsinn.
Japan Steel ist ja ganz spannend. Die wollen ja US Steel übernehmen. Das ist ja auch ein Thema im US-Wahlkampf. Dann am 13. Bridgestone. Hochtief habe ich mir als deutsches Unternehmen angekreuzt. Kann vielleicht ein bisschen was auch über die deutsche Konjunktur aussagen und die europäische Konjunktur. Petrobras auch.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend.
Und Softbank.
Auch spannend, genau. Suzuki.
Ja.
Und genau, und eben Yamaha Motor, also auch wieder ganz viele. Hochtief kommt noch, sehe ich hier. Energiekontor. Ja, na Mensch. Also ein volles Programm.
Also für Deutschland vor allem der Dienstag und Mittwoch relevant.
Würde ich auch sagen, ja. Gerade mit den großen Autowerten, ne, Conti, BMW oder Auto und Autozulieferer. Genau. Und auch mit den Infineon und so weiter, ja.
Kann Deutschland nach getaner Arbeit in den Feiertag gehen am
Donnerstag
und Japaner arbeiten lassen.
Sehr schön. So ist auf jeden Fall im Endeffekt die Arbeitsteilung dann gewährleistet. Gut, mein Lieber, wir haben es heute auch gut hingekriegt.
Jo. Relativ. Jo, Stündchen, ne?
Genau, smooth und Arbeitsteilung, genau. Ja, vielen Dank, David, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Nächste Woche dann wieder auf ein neues, genau. Schön, dass du auch wieder an Bord bist und dass dir dementsprechend besser geht. Und ja, ich freue mich und wünsche dir natürlich schon mal ein schönes Wochenende. Genieße das Wetter.
Wo auch. Das wünsche ich dir auch. Es wird ja Frühling hier oder ist ja Frühling
tatsächlich,
hier.
Tatsächlich, ja. Aber obwohl morgen soll es ein bisschen schlechter werden und Sonntag dann nur schöner. Aber man will ja nicht meckern. Hier in Hamburg ist ja eigentlich immer schönes Wetter. Selbst wenn dann Sturmböen und
genau.
Tiefer Wasser den Straßen hinunterfließt.
Wenn man in Hamburg kein schönes Wetter haben sollte, wird es als schönes Wetter definiert. Genau. Nach Hamburger Verhältnissen ist fast alles schön.
Ist auch eine schöne Einstellung. Anders kann man es nicht formulieren. Na gut, mein Lieber, ich bedanke mich allen Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zu dieser Stelle entsprechend hier mitgehört habt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne an com-on@comdirect.de eure Fragen reinreichen. Wir nehmen die gerne mit auf und ansonsten natürlich alles Gute, schönes Wochenende, viel Erfolg und vor allen Dingen nächste Woche eine schöne verkürzte Handelswoche, weil da ist Donnerstag eben frei und ja, da ist sozusagen der Freitag ja nur ein kleiner Brückentag. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.